Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Zeit. Zeit ist das große Thema dieser neuen Ausgabe von Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Heute mit Martin Böttcher. Hallo.
Und mit Katja Wigalke. Und die Zeit rast schon wieder. Viel zu wenig Zeit eigentlich für so viel Inhalt. Aber wir leben schließlich in beschleunigten Zeiten. Da spielt auch das Moore'sche Gesetz eine Rolle. Vor 50 Jahren formuliert, beschreibt es den rasanten Fortschritt in der Chiptechnik, der die digitale Revolution erst möglich machte.
Der technologische Fortschritt hat Folgen für alle. Er beschert uns aber nicht etwa mehr, sondern weniger Zeit. Warum, das diskutieren wir heute mit Dr. Hartmut Rosa, Autor des Buches Beschleunigung und Entfremdung.
Und für alle, die die Zeit nutzen, um etwas vor sich herzuschieben, haben wir heute auch was. Die Motivationsplattform Go Fucking Do It. Ein geniales, aber auch gemeines Konzept steht dahinter.
Außerdem wird uns in dieser Stunde einmal mehr das Thema Vorratsdatenspeicherung beschäftigen. Es gibt einen neuen Versuch, sie einzuführen. Was davon zu halten ist, besprechen wir mit Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft und dem Verfassungsrechtler Ulf Burmeier.
Vorher aber unsere erste Musik, wie immer im Netz gefunden. Der kurze Track Clean vom New Yorker Label Parathentical Records. Der Produzent Hafsfjord bietet uns dabei einmal Synthesizer-Sounds ordentlich durcheinander genudelt.
Topic.
Morgen vor 50 Jahren, am 19. April 1965, erschien in einer amerikanischen Fachzeitschrift ein Artikel von Gordon Moore. Moore, Mitgründer des Chipkonzerns Intel, stellte darin eine These auf, die schnell als das Moore'sche Gesetz bekannt wurde.
Kein Naturgesetz, wohlgemerkt, eher eine Faustformel, aber eine mit Auswirkungen bis heute. Das Moore'sche Gesetz besagt unter anderem, dass sich die Leistung von Computerchips alle 12 bis 18 Monate verdoppelt. Jan Rehm erklärt uns das genauer.
Welche Bedeutung seine Prognose einmal haben würde, war Gordon Moore damals, im Jahr 1965, nicht klar.
I took a wild extrapolation and said we're going to continue doubling every year.
Er habe eine wilde Berechnung gemacht, sagt Gordon Moore in einem Video des Chipherstellers Intel, zu dessen Gründern er gehört. In seinem Aufsatz sagte Moore damals voraus, in regelmäßigen Abständen wird sich die Zahl der Schaltkreise pro Chip verdoppeln.
We're going to go from about 60 elements now to 60,000 in 10 years.
Anfangs von 60 auf 120, dann auf 240 bis hin zu 60.000 10 Jahre später. Ganz geschafft haben das die Chiphersteller nicht. Anfang der 70er Jahre stand der Zähler je nach Prozessor zwischen 3000 und 5000 Transistoren. Entsprechend maß Gordon Moore seinen Beobachtungen lange Zeit keine allzu große Bedeutung zu. Ein Kollege Moores erkannte jedoch, welch weitreichende Bedeutung den Aussagen des damals noch jungen Forschers innewohnten.
One of my colleagues, I believe it was Carver Mead, a professor at Caltech, dubbed this Moore's Law.
Er nannte sie Moore's Law, also das Moore'sche Gesetz. Mit einigen Korrekturen und Anpassungen hat Moore's Law bis heute Bestand. Aktuell gilt, alle 18 Monate verdoppelt sich die Prozessorleistung. Doch wie lange noch? Schon oft wurde das Ende von Moore's Law beschworen. Doch fanden Ingenieure immer wieder Wege, Prozessoren und andere Chips noch leistungsfähiger zu machen. Und vor allem immer kleiner. Nur so konnten immer mehr Elemente auf immer kleinerer Fläche Platz finden. Heute fertigen die Chiphersteller ihre Prozessoren im Bereich von 14 Nanometern. Zum Vergleich, ein menschliches Haar ist im Durchmesser rund 3500 Mal größer. Das Problem dabei, je kleiner die Strukturen werden, umso mehr nähern sie sich der Größe einzelner Atome an. Die Grenze des Machbaren scheint schon bald erreicht. Philipp Stusalek, Informatikprofessor an der Universität des Saarlandes Saarbrücken.
Ein Transistor kann mit dieser Technologie nicht kleiner werden als die entsprechenden Atome oder mehrere davon. Also da gibt es eine ganz klare Linie, wo man das in der Form nicht mehr weitermachen kann. Da müsste man auf ganz andere Technologien umsteigen, von denen im Moment nicht absehbar ist, welche das denn sein wird, ob es die überhaupt gibt.
Und dann? Keine schnelleren Rechner mehr? Bildbearbeitung mit sekundenlangen Wartezeiten? Philipp Stusalek widerspricht. Allein in Sachen Software gäbe es noch ein riesiges Optimierungspotenzial. Außerdem,
auch wenn man jetzt denken könnte, Moore's Law geht vielleicht irgendwann zu Ende, dann verlieren wir natürlich einen wesentlichen Aspekt, der uns das Leben in der Informatik einfacher gemacht hat. Aber eigentlich wird dadurch die Informatik nur noch interessanter, weil man eben viele Sachen nicht mehr geschenkt kriegt, sondern sich dann vielleicht mit noch mehr Erfindergeist und Ideen bemühen muss, die Sachen voranzutreiben.
Noch aber ist ein Ende nicht absehbar. Professor Stusalek gibt dem Gesetz noch mindestens 10 Jahre Gültigkeit. Und andere Forscher tüfteln schon fieberhaft an neuen Technologien. Beispiel Silizin, einer nur ein Atom dicken Sechsecksstruktur, auf deren Basis wurde jüngst der erste Transistor gefertigt, ein Grundbaustein von Prozessoren. Die Chancen stehen also gut, dass uns Moore's Gesetz noch eine ganze Weile begleiten wird. Aber nicht nur in der Frage nach der Gültigkeit von Moore's Law sind sich die Experten uneins. Strittig ist auch, ob Moore's Law seit 5 Jahrzehnten die sich immer weiter beschleunigende Entwicklung nur beschreibt. Oder ob es Moore's Law selbst ist, das diese Entwicklung in Form einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung antreibt.
Das Moore'sche Gesetz zum 50. Geburtstag noch einmal erklärt von Jan Rähm. Schneller, schneller, schneller. Das ist eine Folge der rasanten Fortschritte in Sachen Chipentwicklung.
Das Heilsversprechen dahinter, das lautet natürlich, wenn die Technik immer mehr übernimmt und immer schneller arbeitet, dann bleibt viel mehr Zeit für uns, mehr Freizeit also.
Wir wissen nicht, wie es Ihnen geht, aber uns kommt es so vor, als wäre genau das Gegenteil eingetreten. Die Zeit, die wir durch neue Gerätschaften und Computerprogramme einsparen, die wird von genau diesen Geräten auch wieder aufgefressen.
Und dass das nicht unbedingt glücklich macht, das hat Dr. Hartmut Rosa, Soziologe an der Universität Jena, in seinem Buch Beschleunigung und Entfremdung beschrieben. Mit ihm haben wir gesprochen, auch über die Frage, wieso schnellere Technik nicht automatisch eingesparte Zeit bedeutet.
Es ist ja nicht ganz so klar, woher das eigentlich kommt, weil de facto ist es schon so, dass die technische Beschleunigung von Prozessen uns erst einmal Zeitressourcen einspart. Ja. Übrigens, das ist ja auch die große Hoffnung, die wir mit jeder neuen Technologie verbinden. Also besorgt ihr eine schnellere Internetverbindung oder einen schnelleren Rechner oder auch eine schnellere Zug- oder Flugverbindung, dann gewinnst du freie Zeit. Und wir gewinnen tatsächlich jeweils freie Zeitressourcen, die ja eigentlich unser Leben entschleunigen müssten, verlangsamen müssten.
Aber warum fühlen wir uns denn dann gehetzt?
Ja, die große Frage ist dann, wo geht denn eigentlich die Zeit hin? Wieso wird sie uns trotzdem knapper? Und wenn man dann genau hinguckt, dann stellt man fest, das liegt daran, dass die eingesparten freien Zeitressourcen permanent in andere Dinge investiert werden. Soziologisch formuliert würde ich sagen, die Steigerungsraten liegen über den Beschleunigungsraten. Das können Sie bei fast jeder einzelnen Technologie sich klar machen. Zum Beispiel E-Mail statt Brief. Natürlich geht eine E-Mail schneller als ein Brief schreiben, aber wir haben die Zahl der E-Mails, die wir lesen und schreiben, auch fast explodieren lassen im Vergleich zu den Briefen früher, sodass wir jetzt für die Einzel-E-Mail deutlich weniger Zeit haben. Wenn wir aber viermal so viele Mails lesen und schreiben, dann müssen wir uns mit jeder einzelnen beeilen. Und wir müssen verstehen, den Charakter moderner Gesellschaften, und Kapitalismus ist da ein gutes und wichtiges Stichwort, der ist nämlich von Natur aus auf Steigerung hin angelegt. Bei Marx heißt es, Geld wird in Ware umgetauscht, in der Hoffnung, dass dadurch mehr Geld rauskommt. Das ist ein Moment, wie Steigerungslogik ins Spiel kommt. Moderne Gesellschaften, so lautet die Kurzdiagnose, müssen sich steigern, sie müssen wachsen, damit sie sich so erhalten können, wie sie sind. Ohne Wirtschaftswachstum verlieren wir Jobs, machen Firmen zu, steigen die Sozialausgaben, aber die Steuereinnahmen sinken und so weiter. Wir können gar nicht so bleiben, wie wir sind, wenn wir nicht wachsen und uns steigern. Aber die Zeitknappheit sozusagen entsteht und das Zeitsparen nicht hilft, liegt nicht an der Technik und nicht an der Zeit, sondern an der sozialen Struktur der Gesellschaft.
Also eigentlich beginnen wir zu konkurrieren, ja, mit der Technologie, ist das richtig?
Also Wettbewerb, glaube ich, ist ein ganz zentraler Antriebsfaktor in diesem Spiel. Aber ich würde nicht sagen, dass wir gegen die Technik konkurrieren, sondern wir konkurrieren natürlich mit anderen sozialen Akteuren. Und die Grundbefindlichkeit ist wirklich eine, dass Menschen grundsätzlich Angst haben, dass sie zurückbleiben, dass sie wichtige Dinge, die sie eigentlich tun müssten, nicht tun. Die To-Do-Listen sind notorisch zu lang. Fast niemand schafft es, sie abzuarbeiten. Am Ende des Tages, lautet da meine Einsicht, steigen wir immer als schuldige Subjekte ins Bett, weil wir viele Dinge nicht getan haben, die man vernünftigerweise von uns hätte erwarten können. Also Wettbewerb macht Zeit in jedem Gesellschaftssystem notorisch knapp. Und wer sagt, wir brauchen mehr Wettbewerb, sagt im Prinzip, wir wollen weniger Zeit. Wir verkürzen die Zeithorizonte. Aber ich denke nicht, dass wir gegen die Technik konkurrieren.
Ihr Buch heißt ja Beschleunigung und Entfremdung. Können Sie mir das mal ein bisschen genauer erklären mit der Entfremdung?
Ja, ich glaube nicht. Ich will auf keinen Fall sagen, dass Beschleunigung immer schlecht sei, weil das völliger Unsinn wäre. Natürlich ist es super, wenn der Notarzt schneller kommt oder wenn eine schnelle Internetverbindung ist, auch besser als eine langsame Internetverbindung. Deshalb will ich nicht sagen, Beschleunigung ist per se ein Verhängnis, ganz im Gegenteil. Und ich will auch nicht sagen, Langsamkeit ist per se gut. Also muss man genau hinschauen, wann wird denn Beschleunigung zu einem Problem und warum? Da lautet das Ergebnis meiner Überlegungen und Untersuchungen, dass Beschleunigungsprozesse, diese Veränderung von Zeitstrukturen, dort für uns zu einem Problem wird, wo sie uns daran hindert, uns Welt anzuverwandeln, in eine wirkliche, lebendige, intensive Beziehung zu treten, zum Beispiel zu anderen Menschen. Wenn ich gar nicht mehr in der Lage bin oder wenn ich einfach nicht mehr die Zeit habe, mich auf andere Menschen wirklich einzulassen, insbesondere im Beruf zum Beispiel, dann entsteht dann ein Entfremdungsprozess. Ja, wir interagieren zwar, wir funktionieren, aber wir haben keine Beziehung mehr zueinander. Und es gilt sogar für die Arbeitsgeräte, mit denen wir umgehen. Wenn mir mein Computer immer irgendwie fremd bleibt und meine Mikrowelle und mein Handy, weil ich nie die Zeit hatte, mir das Ding wirklich anzueignen, weil ich es größtenteils gar nicht verstehe, dann entsteht ein Gefühl der Fremdheit gegenüber dem Raum, in dem ich lebe, gegenüber den Menschen, mit denen ich umgehe, gegenüber den Dingen, mit denen ich arbeite, die man als Entfremdung beschreiben kann. Und diese Form der Entfremdung nimmt zu durch die permanente Beschleunigung von Prozessen.
Die dann im Grunde genommen auch ein selbstbestimmtes Leben immer schwieriger macht. Jetzt haben Sie eben gesagt, Langsamkeit ist nicht per se gut. Es gibt ja nun viele Bewegungen, die sich genau das auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich die Langsamkeit. Also es gibt diese Slow-Food-Bewegung, langsamer Essen, Genießen. Dann gibt es Formen des Gesundheitstourismus. Es gibt auch eine Rückkehr zum Analogen. Was halten Sie denn von solchen Strategien?
Also grundsätzlich rufen sie uns natürlich das Problem erstmal ins Gedächtnis und in Erinnerung. Und das halte ich für eine sinnvolle und auch eine wichtige Bewegung, dass es sowas wie ein Bewusstsein für die zeitliche Dimension unseres Lebens. Die Strategien selber, glaube ich, sind erstmal, wie wir sagen würden, unterkomplex. Das reicht nicht und das funktioniert, glaube ich, auch nicht richtig. Also ein Problem, was ich damit habe, ist, dass man nicht einfach alles so lassen kann, wie es ist, nur langsamer machen. Das ist, glaube ich, eine große Illusion, die man in einigen solchen Ideen findet. Also zu denken, die Welt wäre eigentlich super, wie sie jetzt ist, aber sie ist zu schnell. Dem würde ich zwar in vielerlei Hinsichten zustimmen, aber man kann nicht einfach das Tempo rausnehmen, wenn die Struktur der Gesellschaft auf Steigerung hin angelegt ist. Also ich glaube, wir müssen zum Beispiel die Konkurrenzlogik in der Gesellschaft mit angehen und können nicht nur einfach sagen, wir machen langsamer. Und das andere Problem ist, dass solche Langsamkeitssachen, Slow Food zum Beispiel, in Oasen ausgelagert werden. Also eigentlich hetzen wir durch die ganze Woche und bedienen uns meistens mit Fast Food und Mikrowelle. Aber einmal Freitagabend oder Samstagabend, da lassen wir uns dann so richtig Zeit. Das sind so kleine, das sind Gegenbewegungen, die sind ja ganz okay. Diese kleine Auszeit hilft, den Rest der Woche schneller hetzen zu können. Also solange diese Langsamkeitsgeschichten was fürs Wochenende werden, ist es schön und recht und hilft vielleicht auch dem Individuum, aber es entschleunigt bestimmt nicht Gesellschaft als Ganzes.
Könnte es auch sein, dass wir einfach nur, dass das so eine Phase ist, dass uns das gerade eben durch die Digitalisierung alles so furchtbar schnell vorkommt? Nur mal das Beispiel, als die Eisenbahn eingeführt wurde, gab es ja auch großen Widerstand dagegen. Die Leute waren der Meinung, dass zu schnelles Fahren das Gehirn verwirrt oder sogar vielleicht verrückt macht. Und das hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit mit der Erfahrung gegeben. Wie ist das jetzt? Vielleicht sind wir auch nur in so einer Phase und irgendwann kommt uns diese Geschwindigkeit ganz normal vor.
Beschleunigung ist nicht ein linearer Prozess, der sich Schritt für Schritt gleichmäßig vollzieht, sondern das kommt in Wellen. Ja, und Eisenbahn war zum Beispiel so eine Welle auch zwischen 1880 und 1920, wo dann plötzlich Straßenbahnen, Elektrizität, Telegrafie und dann Telefone eingeführt wurden. Das war eine richtige Beschleunigungswelle und da sehen Sie alle die Probleme, die wir heute haben. Also die Menschen diagnostizierten die rasende Beschleunigung und dann die Nervenkrankheit, Neurasthenie oder so, die durchaus manchmal Ähnlichkeiten mit unserem Burnout hatte. Und immer gab es die Sorge, jetzt ist es zu viel für unser Gehirn, wie wir es heute mit dem Handy zum Beispiel haben. Also da gibt es wirklich Wiederholungen in gewisser Weise. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass die Gesamtgeschwindigkeiten ziemlich kontinuierlich zunehmen. Also jede Welle setzt noch einen drauf. Die Dinge gehen tatsächlich immer schneller. Ist ja nicht so, dass es dann wieder auf den Ursprungswert zurückgeht, sondern man gewöhnt sich ein bisschen dran, aber es ändert nichts daran, dass zum Beispiel globale Informationsströme heute viel, viel, viel schneller sind als früher und auch natürlich Transportprozesse. Die Gesamtdynamik des Systems, der Gesellschaft, sogar der materiellen Verhältnisse auf der Welt beschleunigen sich immer weiter. Und die Frage, ob es da absolute Grenzen gibt, scheint mir absolut gerechtfertigt zu sein. Nämlich erstens gibt es ökologische Grenzen. Man braucht für diesen Beschleunigungsprozess ja wirklich Energie, physische Energie und auch andere Ressourcen. Und vielleicht gibt es eben auch psychische Grenzen. Da stellt sich dann die wirklich spannende Frage, wie das weitergeht. Weil eine Möglichkeit wäre zu sagen, gut, dann müssen wir halt irgendwann mal diesen Prozess anhalten. Die Frage wäre, wie. Die andere wäre zu sagen, dann müssen wir eben das menschliche Maß überschreiten und versuchen mit Biotechnologien, Computertechnologien unsere Gehirne und unsere Körper schneller zu machen. Und ansatzweise können wir das heute ja schon beobachten.
Das wollte ich gerade sagen. Also die beste Lösung ist es doch dann einfach auszulagern, oder? Also sozusagen einen Teil der Schnelligkeit und Geschwindigkeit dann tatsächlich abzugeben an die Technologie und die dann zu integrieren.
Ja, aber das scheint mir erstmal nur die zweitbeste Lösung. Also wenn der Beschleunigungsprozess jetzt wirklich ein Prozess wäre, der wie ein Naturverhängnis erschiene, dann wäre das, glaube ich, so. Dieses Auslagern oder Abgeben kann natürlich verhängnisvolle Konsequenzen haben. Das steht ja auch insbesondere gegen unsere Idee des selbstbestimmten Lebens. Das große Versprechen der Moderne und der Neuzeit, dass wir selbstbestimmt leben können, entweder nach einem menschlichen Maß oder nach unseren eigenen Empfindungen, auch nach unserer eigenen Konzeption eines gelingenden Lebens, war ja eigentlich das Versprechen, dass wir uns von äußeren Zwängen befreien können. Und wir haben das ja weitgehend auch geschafft, uns von Naturvorgaben zu befreien. Aber einen Geschwindigkeitsprozess, den wir selber in Gang gesetzt haben, sollen wir jetzt wie ein Naturverhängnis akzeptieren? Das scheint mir nicht besonders attraktiv zu sein. Und wir haben im Moment keine anderen Maßstäbe für gelingendes Leben als die, die wir haben. Und da glaube ich eben zum Beispiel Entfremdungserfahrungen sind Erfahrungen, die Menschen das Leben als nicht richtig, als nicht gut vorkommen lassen. Burnout ist aus meiner Sicht Paradebeispiel für einen Entfremdungszustand, weil da kein Weltausschnitt, mein Job, meine Familie, die scheinen alle nicht mehr zu mir zu sprechen. Ich mag die noch haben. Ich habe einen Job, ich habe eine Familie, ich habe ein Hobby, aber das sagt mir alles nichts mehr. Das erreicht mir nicht mehr. Das ist ein Zustand der Entfremdung. Und ich glaube, wenn man in diesem Sinne Lebensqualität nochmal neu durchdenkt, dann würden wir nicht danach suchen, wie wir Geschwindigkeit auslagern können, sondern wie wir sie irgendwie human zähmen.
Sagt Dr. Hartmut Rosa, Professor für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Autor des Buches Beschleunigung und Entfremdung. Vielen Dank für das Gespräch.
Aus Australien kommt die Band The Copycats, ihr wirklich schönes Popstück Lovers Like Neon, fanden wir im Netz beim Free Music Archive. Take a ride, there's every road to roam. With the sea breeze to leave us, then we'll never
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Tim Wieser. Hallo Tim.
Hallo ihr beiden.
In dieser Woche gab es ja einige große medienpolitische Themen. Am meisten wurde aber diskutiert über die Pläne der Bundesregierung zur Vorratsdatenspeicherung.
Und wir schließen uns dieser Diskussion an und widmen uns hier bei Breitband gleich ausführlich dem Thema. Aber es gab auch noch andere Meldungen, die viele bewegten.
Unter anderem die, dass sich die EU Google vornimmt. Dem Konzern droht eine Milliardenstrafe. Tim, was sind die Hintergründe und wie reagiert Google darauf?
Ja, hier in Europa beträgt der Marktanteil von Google bei der Internetsuche in den meisten Ländern mehr als 90%. Aus Sicht der EU-Kommission nutzt das Unternehmen diesen Umstand unfair aus. Eigene Dienste würden in der Trefferliste bei der Websuche bevorzugt. Ganz konkret geht es um Google Shopping, das grundsätzlich an besonders sichtbarer Stelle bei den Suchergebnissen präsentiert würde und das unabhängig von der Relevanz. Google hat jetzt 10 Wochen Zeit, auf den Vorwurf zu reagieren und ihn zu entkräften. Gelingt dem Unternehmen das nicht, droht ihm eine Strafe von bis zu 6,6 Milliarden Euro. Sehr enttäuschend sei die Verfahrenseröffnung, so heißt es in einem internen Memo von Google, was aber nicht mehr ganz so intern im Netz die Runde macht. Außerdem versucht man mit Schaubildern sich zu verteidigen und diese Schaubilder, die sollen belegen, dass andere Shoppingdienste viel erfolgreicher sind.
Für Aufsehen hat in dieser Woche auch eine Enthüllung der Plattform netzpolitik.org gesorgt. Dort sind vertrauliche Dokumente veröffentlicht worden, die zeigen, wie der Verfassungsschutz seine Internetüberwachung ausbaut. Worum geht es da konkret?
Um eine neue Einheit zur Internetüberwachung, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz eingerichtet wird. Netzpolitik.org wurde das Konzept und der Personalplan dafür zugespielt. André Meister hat die Dokumente ausgewertet und im Interview mit Breitband die Pläne zusammengefasst.
Damit soll vor allem, so wie ich das verstehe, die technische Fähigkeit ausgebaut werden innerhalb des Bundesamts für Verfassungsschutz. Die Spione sehen sich mit immer größeren Datenmengen konfrontiert, die sie nicht mehr händisch auswerten können. Sie setzen da jetzt immer mehr Computertools dafür ein, die Daten auswerten aus Metadaten, Personenbeziehungsgeflechte, Bewegungsprofile und Rasterungen erstellen, wann wer mit wem in Kontakt ist.
Damit ist die Frage verbunden, ob zukünftig auch die Daten unschuldiger Personen erfasst und ausgewertet werden. Eigentlich dürfen die Verfassungsschützer nur im konkreten Verdachtsfall Einzelpersonen überwachen. Laut Bundesamt findet das auch nur so statt. André Meister formuliert allerdings Bedenken.
Parlamentarier, die haben nach unserer Berichterstattung Zweifel daran angemeldet. Hans-Christian Ströbele, das dienstälteste Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Aufsicht der Geheimdienste, sagt, das kann nicht nur einzelfallbezogen sein. Und zudem werden da mehrere Einzelfallüberwachungen jetzt auch zusammengeführt und gerastert, was auch eben nicht mehr strikt zum Einzelfall zuzuordnen ist.
Das ganze Interview mit André Meister und einen Link zu den Dokumenten gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und zum Ende deiner Medien und Meinungen geht es um andere vertrauliche Dokumente, die jetzt auf WikiLeaks veröffentlicht wurden. Und zwar sind das die Sony Pictures vor 5 Monaten beim Hackerangriff abhanden gekommen sind.
Dabei handelt es sich um 172.000 E-Mails, darunter auch viele private der Mitarbeiter, und 30.000 Dokumente. Sie sollen laut WikiLeaks Verbindungen in die höchsten Kreise der amerikanischen Politik und zur Waffenindustrie aufzeigen. Von einem seltenen Einblick in die inneren Abläufe eines verschlossenen multinationalen Unternehmens ist die Rede. Sony protestiert gegen die Veröffentlichung. WikiLeaks mache sich zum Handlanger von Kriminellen und die vermuten die USA in Nordkorea. Von dort soll der Hackerangriff auf Sony Pictures gesteuert worden sein.
Medien und Meinung von Tim Wiese. Vielen Dank dafür. Und wir bewegen uns soundmäßig jetzt nach Paris. Dada and the Weathermen stammen von dort und die bringen nun Human Light in unsere Sendung. Sommerlich frisch und gut gelaunt.
Besprechung.
Ja, wir legen heute einen Kompromiss vor zur Einführung von Speicherfristen um schwerste Straftaten in Zukunft besser aufklären zu können und aber vor allen Dingen, um den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes gerecht zu werden. Das heißt, wir schaffen eine ausgewogene Balance zum einen zwischen Sicherheitsinteressen und zum anderen den Bürgerrechten.
So Justizminister Heiko Maas zu den Leitlinien für eine neue Vorratsdatenspeicherung. Die hat er diesen Mittwoch vorgestellt. Die angeblich ausgeglichene Balance zwischen Sicherheitsinteressen und Bürgerrechten, die wurde allerdings nicht so von allen Seiten erkannt.
Im Netz hagelte es jedenfalls ziemliche Kritik zum Vorstoß. Der Bund deutscher Kriminalbeamter, aber auch ein paar Datenschützer befanden das ganze Projekt hingegen als gut, beziehungsweise verrissen es nicht total. Ein valider Kompromiss sei das, so hieß es.
Aber was heißt das? Vor ein paar Jahren war die Vorratsdatenspeicherung ja noch wegen Grundrechtswidrigkeit abgeschafft worden. Darüber haben wir mit Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft gesprochen. Unsere erste Frage war, wie diese Leitlinien überhaupt zu bewerten sind. Fühlte einer mal vor, wie weit er gehen kann?
Ja, so in etwa würde ich das auch einschätzen. Es handelt sich offenbar um eine Art Testballon, den man steigen lässt, um mal zu schauen, wie die Reaktionen ausfallen. Und natürlich wird damit auch schon ganz klar, was die Marschrichtung für einen zukünftigen Gesetzentwurf sein sollte.
Die deutschen Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung wurden 2010 vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Vor fast genau einem Jahr hob der Europäische Gerichtshof die entsprechende EU-Richtlinie wieder auf. Inwiefern hat sich denn Heiko Maas, wie er sagt, die Kritikpunkte zu Herzen genommen? Inwieweit berücksichtigt er das, was die Gerichte damals monierten?
Nun, es gibt einige Punkte, die damals moniert wurden, eigentlich in beiden Urteilen. Beispielsweise das Fehlen eines Richtervorbehalts oder auch eine fehlende Eingrenzung der Daten, eine Unterscheidung nach verschiedenen Datenkategorien und eben auch eine unterschiedliche Behandlung der Daten. Einige dieser Punkte hat er jetzt umgesetzt. Zum Beispiel eben, dass es einen unbedingten Richtervorbehalt gibt, dass die Straftaten sehr genau definiert sind, für die jetzt die Vorratsdatenspeicherung eingesetzt werden kann. Es gibt allerdings ein Problem, was eigentlich stehen bleibt, nämlich die Anlasslosigkeit. Das heißt, es werden die Daten von allen Personen gespeichert, vollkommen unabhängig davon, ob es bei ihnen irgendwelche Anhaltspunkte für die Verwicklung in schwere Straftaten gibt oder nicht. Und das war eigentlich der Kernkritikpunkt des EuGH und auch, also dieser Kritikpunkt ist meines Erachtens nicht ausgeräumt mit dem neuen Entwurf.
Also es wird weiterhin generell Grundrecht verletzt eigentlich.
Richtig.
Was muss man denn jetzt tun?
Als Provider.
Ja.
Die Provider sind verpflichtet, zum einen Verkehrsdaten aus der elektronischen Kommunikation, insbesondere Mobilfunk, aber eben auch das, was man im Internet tut, bis auf E-Mails, zu speichern. Das sind Daten, die geben Auskunft darüber, wo ich telefoniert habe, mit wem, wie lange, wann das war. Daneben sollen auch Standortdaten gespeichert werden. Das heißt, Daten, die Auskunft darüber geben, wohin ich mich bewege, wo entlang ich mich bewege. Und hier ist es ganz wichtig, nochmal genau hinzuschauen. Diese Standortdaten fallen natürlich immer an, wenn ich ein Telefonat tätige. Und insoweit, wie gesagt, werden die eigentlich schon von den Verkehrsdaten mit umfasst. Die Tatsache, dass hier Standortdaten nochmal gesondert gespeichert werden sollen, deutet darauf hin, und dass immer dann, wenn ich mich mit meinem Handy durch die Stadt bewege, es sich, selbst wenn ich nicht telefoniere, ständig in Funkzellen einloggt und damit eben festgehalten wird, wo ich mich in diesem Moment befinde. Selbst wenn ich das Handy überhaupt nicht benutze, hinterlasse ich also eine Datenspur, die aufgezeichnet wird. Diese Verkehrsdaten sollen für 10 Wochen aufgezeichnet werden, die Standortdaten für 4 Wochen.
Wäre es dann nicht ehrlicher, das Ganze immer noch Vorratsdatenspeicherung zu nennen?
Ja, selbstverständlich wäre das ehrlicher, denn das ist es. Es ist immer noch die anlasslose Protokollierung unseres Kommunikationsverhaltens. Daran hat sich jetzt auch nichts geändert. Man hat das mit ein bisschen, ich sag mal, rechtsstaatlicher Tünche versucht zu versehen. Aber das ändert am Kern der Sache überhaupt nichts.
Da soll es ja jetzt Ausnahmen geben, also so die Kommunikationsdaten zum Beispiel von kirchlichen und sozialen Einrichtungen, die sollen ja nicht gespeichert werden, genauso wenig wie die von Behörden. Die Daten von anderen, wie zum Beispiel von Journalisten, für die ja immerhin das Zeugnisverweigerungsrecht gilt, die dürfen aber gespeichert werden, aber nicht verwendet werden. Was ist denn der Sinn jetzt dahinter? Lässt sich sowas praktisch überhaupt umsetzen?
Ja, das ist einer der ganz, ganz großen Problempunkte eigentlich an diesem Entwurf. Der Umstand, dass man sich nun Gedanken über den Schutz von Berufsgeheimnisträgern macht, geht eigentlich auch auf das EuGH-Urteil zurück, weil der EuGH genau das angemahnt hatte. Die Art und Weise, wie das jetzt umgesetzt wird, ist, meine ich, eigentlich alles andere als verfassungsgemäß. Warum? Hier wird eine Unterscheidung gemacht zwischen kirchlichen, sozialen und behördlichen Einrichtungen auf der einen Seite. Deren Kommunikationsdaten werden noch nicht einmal gespeichert. Daneben gibt es aber eine ganze Reihe von anderen Berufsgruppen, die ebenfalls Verschwiegenheitspflichten unterliegen, beziehungsweise die ein Zeugnisverweigerungsrecht nach der StPO hätten. Rechtsanwälte, Ärzte, Apotheker beispielsweise. Und deren Daten werden gespeichert, aber sie unterliegen eben einem Abrufverbot. Da kann man sich natürlich als erstes fragen, warum sollen überhaupt Daten gespeichert werden, die hinterher nicht abgerufen werden dürfen? Viel wichtiger aber die Frage, welchen sachlichen Grund gibt es jetzt eigentlich, kirchliche, soziale, behördliche Einrichtungen einerseits anders zu behandeln als beispielsweise Rechtsanwälte, Apotheker, Ärzte? Mir ist nicht verständlich, warum diese Berufsgruppen weniger schutzwürdig sein sollen als beispielsweise kirchliche oder soziale Einrichtungen. Ja, hier kann man sich fragen, ist das eigentlich verfassungsgemäß? Aus meiner Sicht verstößt es gegen Artikel 3, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, weil es keinen sachlichen Grund für diese Unterscheidung gibt.
Ein anderer interessanter Aspekt ist ja vielleicht, SPD-Chef Sigmar Gabriel hat ja immer als Argument für die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung die Anschläge auf Charlie Hebdo im Januar dieses Jahres genannt. Dabei gibt es ja in Frankreich die Vorratsdatenspeicherung und trotzdem hat es nichts gebracht. Oder ist es so, dass die Vorratsdatenspeicherung überhaupt gar nichts damit zu tun hat, wie dieser Fall gelaufen ist?
Ja, tatsächlich hat die Vorratsdatenspeicherung auf die Geschehnisse in Frankreich eigentlich überhaupt keinen Einfluss gehabt. Zunächst einmal war sie natürlich nicht geeignet, diese Anschläge zu verhindern. Die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung haben ja früher immer gerne behauptet, man könne terroristische Anschläge damit verhindern. Nachdem das nun ganz offensichtlich nicht stimmt, schwenkt man eben um auf das Narrativ, wir brauchen es aber, um nachträglich Netzwerke aufzuklären, um die Straftaten effektiv verfolgen zu können. Und das hätte beispielsweise in dem französischen Fall auch relativ wenig gebracht, denn diese Attentäter haben untereinander gar nicht mit eigenen Handys, sondern mit den Handys ihrer Freundin kommuniziert, sodass man im Nachhinein auch nur weiß, aha, da gab es offenbar Gespräche zwischen den Handys dieser Freundin. Was da gesprochen wurde, weiß man nicht und auch nicht, wer dann dieses Handy konkret benutzt hat. Also auch da sieht man, die Vorratsdatenspeicherung hätte, selbst wenn es sie gäbe, ganz klare Grenzen, was die Verfolgung angeht.
Es gibt also eigentlich gar keine Erfolgsbeispiele für die Vorratsdatenspeicherung.
Genau, meines Wissens gibt es keine und zu diesem Schluss kommt eben auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, ebenso wie das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, die beide in Studien zu dem Schluss gekommen sind, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht zur Aufklärungsquote beiträgt.
Sagt Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft. Eine Meinung zum jüngsten Vorstoß von Justizminister Heiko Maas in Sachen Vorratsdatenspeicherung.
Aber sind die Daten, die da nun erhoben werden sollen, aus überwachungstechnischer Sicht überhaupt ein Quantensprung? Das haben wir Ulf Burmeier, Richter am Landgericht Berlin, gefragt.
Ich habe mich das in letzter Zeit auch gefragt, und zwar einfach deswegen, weil wir ja in Deutschland schon de facto eine sehr weitgehende freiwillige Vorratsdatenspeicherung seitens der Provider haben. Das heißt also, wenn man sich die Daten anschaut, die jetzt nach den Leitlinien des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz gespeichert werden sollen auf der einen Seite und die Daten, die die Provider bislang auch ohne gesetzliche Verpflichtung schon freiwillig gespeichert haben, dann stellt man fest, dass es eigentlich gar nicht mehr so viele Daten sind, die da zusätzlich gespeichert werden sollen. Insofern kann man sich ein bisschen fragen, warum in der Tat noch so viel Aufhebens jetzt gemacht wird um diese Neuregelung. Ich denke, es handelt sich zu guten Teilen jedenfalls einfach um eine Art symbolisches Entgegenkommen gegenüber den immer wiederholten Forderungen der Sicherheitsbehörden, die ja vertreten, dass nur die Vorratsdatenspeicherung geeignet sei, die Verbrechensbekämpfung zu fördern.
Heiko Maas, der Bundesjustizminister, der sprach ja von einem die Grundrechte schonenden Vorschlag. Was verstehen Sie denn als Verfassungsrechtler unter Grundrechte schonend?
Grundrechte schonend ist in der Tat sicherlich kein technischer, juristischer Begriff. Es handelt sich da eher, denke ich, eher um einen politischen Begriff. Aber wenn man den mal so ein bisschen runterbricht, dann will der Justizminister damit wahrscheinlich andeuten, dass es sich um eine Regelung handelt, die zwar in Grundrechte eingreift, das aber weniger scharf tut, als es auch möglich wäre. Aber da muss man natürlich ganz klar sagen, das ist ein klarer Fall von Neusprech. Denn es ist ja immer eine theoretisch noch schärfere Regelung denkbar. Insofern, glaube ich, kann man mit diesem Begriff Grundrecht schon eigentlich nicht so wahnsinnig viel anfangen.
Wie müsste denn eine Vorratsdatenspeicherung aussehen, die mit den Grundrechten vereinbar ist? Oder ist sowas gar nicht denkbar?
Also nach meiner persönlichen Auffassung ist das gar nicht denkbar, einfach weil die informationelle Selbstbestimmung voraussetzt, dass man Daten nur mit einem bestimmten Zweck speichert. Und die Vorratsdatenspeicherung zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass Daten ohne einen konkreten Zweck gespeichert werden, einfach auf Vorrat über jedermann, auch wenn es überhaupt keinen konkreten Verdacht gibt, noch nicht mal die Sorge, dass jemand sich strafbar machen könnte und auch keine sonstige konkretisierte Gefahr. Das heißt also aus meiner Perspektive kann das eigentlich gar nicht denkbar sein, aber das Bundesverfassungsgericht hat seine Rechtsprechung hier ja eingeschränkt. Also es hatte zwar fast 30 Jahre lang konsequent vertreten, dass eben dieser konkrete Speicherzweck von vornherein feststehen muss. Das hat es aber in seiner Entscheidung über die letzte Vorratsdatenspeicherungsregelung aus dem Jahr 2010 aufgegeben. Da hat es also eine Rechtsprechung geändert in diesem Punkt. Insofern muss man sagen, gibt es durchaus eine Regelung, eine denkbare Regelung, die mit den Grundrechten vereinbar ist. Diese muss allerdings dann eben sehr strenge Verwendungszweckregelungen erfüllen. Und der Justizminister jedenfalls denkt ja auch, dass die jetzt vorgeschlagenen Leitlinien dem entsprechen.
Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen kann, was Sie jetzt gesagt haben, sind Sie auf der einen Seite der Meinung, dass was da jetzt passiert, gar nicht so viel weitreichender ist als das, was wir schon haben und dass man auf der anderen Seite im Detail noch etwas ausbessern kann. Ist das richtig?
Na, ich denke schon, dass die Regelung insofern gravierend ist, als sie eben ein Prinzip vorsieht, das jeden einzelnen Bürger oder jede einzelne Bürgerin als prinzipiell gefährlich und verdächtig ansieht. Und das ist eine Grundhaltung, die ich in einem Rechtsstaat für schlechthin unvertretbar halte. Allerdings muss man, wenn man sich die Daten anschaut, die effektiv gespeichert werden, einfach vor Augen führen, dass derzeit schon seitens der Provider teilweise zu Recht, teilweise sogar auf sehr wackeliger rechtlicher Grundlage große Datenmengen freiwillig gespeichert werden, auf die die Sicherheitsbehörden auch zugreifen können. Deswegen denke ich, muss man bei der Bewertung differenziert vorgehen. Was die Daten angeht, ist die Regelung, denke ich, nicht so gravierend, wie es teilweise jetzt in der juristischen Diskussion den Anschein hat. Wenn man sich aber das juristische Prinzip anguckt, das dahinter steht, oder auch das politische Prinzip, dann finde ich diese Regelung höchst problematisch.
Also nicht wirklich Grundrechte schonend, so wie es Heiko Maas darstellte. Der Richter Ulf Burmeier war das mit seiner Einschätzung zur Vorratsdatenspeicherung. Dieses Interview finden Sie selbstverständlich auch wie alle anderen Beiträge dieser Sendung auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de. We'll be right back.
Das war Musik vom Schweizer Label Horizon Records, das sich laut Selbstauskunft auf New Disco, French House, Chillwave und More spezialisiert hat.
Und genau auf der Höhe der vom Label genannten Genres bewegte sich natürlich auch dieser Track Passion von Thomas Thonfeld war das.
Wer kennt das nicht? Das Problem mit dem Aufschieben. Das Buch, das man schreiben will, für das man es aber noch nicht mal schafft, einen Anfangssatz zu formulieren.
Die Auszeit, die man sich dringend nehmen sollte, für die aber immer die Zeit fehlt. Das Rauchen, mit dem man wirklich aufhören will, aber angeblich immer zu diesem Augenblick gerade nicht kann.
Wichtige Vorsätze hängen da in der Luft, begleiten einen die ganze Zeit und frustrieren. Und trotzdem passiert nichts.
Die Seite gofuckingdoit.com möchte in genau solchen Situationen helfen. Theresa Sickert stellt vor, wie das funktioniert und ob sich mit gofuckingdoit tatsächlich ein Schlussstrich ziehen lässt unter das ewige Aufschieben.
Wen Wäsche oder Facebook-Chat bislang von den wichtigen Aufgaben und großen Träumen ihres Lebens abgehalten haben, für den gibt es nun möglicherweise eine Lösung. Das Online-Tool
Go Fucking Do It.
Oder um es ähnlich vulgär auf Deutsch auszudrücken, krieg deinen Arsch hoch. Ein Problem, das der Niederländer und Go-Fucking-Do-It-Gründer Peter Levels aus eigener Erfahrung kennt. Mit seinem Mitbewohner ersann er in Amsterdam Lösungen, um das ewige Problem der dauerhaften Prokrastination in den Griff zu bekommen.
So I would pay him $100.
Also habe ich ihm $100 gezahlt, die ich nur zurückbekam, wenn ich meine Projekte innerhalb der Deadline zu Ende gebracht habe. Das funktionierte wirklich gut. Ich habe ihm aber auch häufiger Geld zahlen müssen, wenn ich es nicht geschafft habe. Also dachte ich mir, wenn ich da eine Website draus mache, das könnte funktionieren.
Go Fucking Do It war geboren und stürzt sich darauf, wo es uns Menschen am härtesten trifft. Unser Geld. Mit nur 4 wichtigen Eckpfeilern, die auf der Website eingegeben werden, soll der Weg aus der dauerhaften Prokrastination gelingen. Erstens das Ziel, zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören. Zweitens die Deadline, zum Beispiel in 3 Monaten. Drittens der Einsatz, zum Beispiel $100. Viertens der Supervisor, der zum Ende der Frist beurteilt, ob das Ziel erreicht wurde. Ist das nicht so, steckt sich Go-Fucking-Do-It-Gründer Levels das Geld der Gescheiterten in die eigene Tasche. Das sind immerhin 15%. Warum denn nicht wenigstens mit dem Geld noch etwas Sinnvolles anfangen? Peter Levels hat eine plausiblere Erklärung.
Das Problem mit Wohltätigkeit ist, wenn ich mir als Ziel für $100 gesetzt habe, mit dem Rauchen aufzuhören und das nach 3 Monaten nicht erreiche, aber weiß, dass das Geld für wohltätige Zwecke verwendet wird, bin ich so, ach egal, das geht an einen guten Zweck, ich mag WWF und die Tiere, die können die $100 haben. Das schmälert die Chance, seine Ziele zu erreichen.
So it actually decreases the incentive to reach your goals.
Geht die Kohle allerdings an den geldgierigen Fiesling hinter Go Fucking Do It, dann tut es doch ganz schön weh, glaubt Peter Levels, der das Geld in neue Startups und seine Reisen reinvestiert. Der Psychoanalytiker und Prokrastinationscoach Hans-Werner Rückert hält die Go-Fucking-Do-It-Methode nicht für besonders erfolgversprechend. Der Verlust von Geld könne zwar kurzzeitig mobilisieren, nicht aber zu einer dauerhaften Motivation führen.
Ich halte das für wirklich nur hilfreich für eine kurzfristige, extreme Notsituation, wo man sich zwingt und das ist nicht der Standard für die Überwindung von Prokrastination, sondern man sollte sich überlegen, was ist meine Idee vom guten Leben, warum will ich Dinge überhaupt tun, welche Schwierigkeiten türmen sich auf und wie kann ich in ein Setting hineingeraten von positiven Gefühlen, also eher Verhalten aufbauen.
Eine Problematik, die der Gründer sogar selbst erkannt hat. Peter Levels hatte eine vage Vorstellung vom guten Leben. Er will Startups gründen und als digitaler Nomade auf der ganzen Welt zu Hause sein. Um diesem Ziel näher zu kommen, muss Levels sein Prokrastinationsproblem langfristig auf die Reihe bekommen. Go Fucking Do It wird das zweite Startup, das er gründet und gleichzeitig die öffentliche Plattform für sein ambitioniertes Ziel, in 12 Monaten 12 Startups zu gründen.
It kind of became a skill to just finish and
es ist eine Fähigkeit geworden, Dinge zu Ende zu bringen. Gerade wenn du dein Ziel, 12 Startups in 12 Monaten zu machen, öffentlich setzt. Du willst nicht versagen. Das ist eine andere Variante, um Dinge zu Ende zu bringen. Sachen öffentlich festlegen und das Internet wird schauen, ob du es machst oder nicht. Das hat wirklich viel geholfen. Meine Fähigkeit, Sachen zu Ende zu bringen, ist heute viel besser.
my general skill of finishing things is much better nowadays.
Wer nicht öffentlich als Loser dastehen will, strengt sich an. Sein Ziel, 12 Startups erfolgreich innerhalb eines Jahres an den Start zu bringen, wird Levels wahrscheinlich trotzdem knapp verfehlen. Die positiven Effekte, ein Jahr kontinuierlich an einem guten Leben gearbeitet zu haben, aber bleiben. Der Psychoanalytiker Hans-Werner Rückert hält das für den langfristigen Erfolg an der Prokrastinationsfront für wichtiger als die Angst, etwas Kohle zu verlieren.
Wenn Sie Verhalten langfristig aufbauen wollen, dann helfen nur Anreizsysteme und positive Motivation. Strafen und Geldverlust wäre ja eine Strafe, sind manchmal kurzfristig hilfreich, um Verhalten zu unterdrücken. Und so sind wir halt gestrickt. Also wenn etwas langfristig positiv in unserem Verhaltensrepertoire sich in der Währung, die dort zählt, also sprich in positiven Gefühlen auszahlt, dann machen wir es.
Auch Peter Levels profitiert davon, sich ein Jahr lang mit seinem Lebenstraum beschäftigt und nicht nur schnell seinen Arsch hochbekommen zu haben. Der ständige Optimierungswahn, der To-Do-Listen immer länger und die eigenen Ansprüche immer größer werden lässt, hält uns nur davon ab, herauszufinden, was wir eigentlich vom Leben erwarten. Go Fucking Do It macht diese traurige Realität sichtbar und verdeutlicht, wie sehr heutige Lebensentwürfe ökonomischen Prinzipien unterworfen sind. Die Idee von einem guten Leben ist eng mit dem Prokrastinationsproblem verbunden. Wer die Lösung im kurzgedachten Mantra Go Fucking Do It sucht, wird wohl weiterhin sein Glück nur bei anderen Aufgaben finden.
Ja, man könnte sie auch einfach trennen von bestimmten Zukunftsprojekten. Mit Go Fucking Do It werden wir sie jedenfalls nicht ins Wochenende verabschieden. Da können Sie nun selbst entscheiden, ob Sie das gewohnt beschleunigt verbringen wollen oder die Ruhepause einlegen, die Sie brauchen, um nächste Woche dann wieder richtig loszulegen.
Wie ist das mit dir? Wie sieht dein Wochenende aus? Beschleunigt oder entschleunigt?
Dieses Wochenende leider beschleunigt. Ich habe leider zu viel Arbeit aufgeschoben unter der Woche, sodass ich die jetzt am Wochenende erledigen muss. Normalerweise nutze ich das aber schon, um diese verschriebenen Pausen einzulegen oder auch immer wieder im Alltag, um dann eben tatsächlich irgendwie Ruhe zu schöpfen für einen Moment und dann weiterzumachen. Genau. Ja. Yoga.
Da haben wir ja die Themen der Sendung fast alle beisammen. Und Yoga.
Wie ist das bei dir?
Ja, ich habe eine neue App, mit der ich mich ausdrücklich, also wirklich richtig intensiv beschäftigen muss. Die soll mir verhelfen, dass ich beim Sport schneller werde. Klaut mir aber gleichzeitig unglaublich viel Zeit, weil ich mich da erstmal einarbeiten muss. Und das dauert wirklich Stunden, um das alles zu verstehen.
Also du wirst jetzt schneller, aber eigentlich entschleunigst du in der Zeit oder wie? Oder ist das
genau,
Ziel?
Genau, dieses alte, moderne Problem, was wir alle so haben.
Okay. Entschleunigen lässt sich mit Bier.
Bier, ja. Und so heißt auch der letzte Titel, den wir hier hören, kurz bevor wir uns verabschieden. Ganz im Ernst, selten wurde dieses Getränk so zart und lyrisch besungen wie hier jetzt gleich von Gild Slice. Und in diesem Sinne sagen wir mal tschüss, schönes Wochenende. Mein Name ist Martin Böttcher.
Und ich bin Katja Bigalke. Tschüss.